Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Vor kurzem wurde mir eine sehr interessante Frage gestellt. Nämlich die, wie weit man gehen kann, um anderen Dinge mitzuteilen, die man in Anführungszeichen heimlich weiß. Oder vielleicht gar nicht so heimlich. Wie sollte man sich verhalten? Sollte man gewisse Probleme anderen und ganz besonders der Predigerschaft mitteilen? Sollte man sie geheim halten? Wie sieht das aus? Was sind die Kategorien, die Kriterien? Und gleich zu Anfang gesagt, ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Es kommt nämlich immer auf die jeweilige Situation an. Und man kann nicht immer genau sagen, so und nicht anders muss es gemacht werden. Aber ich möchte Ihnen einige Prinzipien aus der Bibel zeigen. Und es geht nicht nur um das Verhältnis, sagen wir einmal, der Geistlichkeit und Mitgliedern einer gewissen kirchlichen Organisation. Es geht auch um das Verhältnis, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant, zwischen Buchhalter und Mandant, zwischen Arzt und Mandant und was immer es für gewisse, oder Patient, was immer es für gewisse Vertrauensverhältnisse geben mag. Es geht also hier eigentlich um mehr als nur um das Verhältnis von Predigerschaft oder Geistlichkeit zu Mitgliedern, aber hauptsächlich werde ich mich darauf konzentrieren. Denn wenn es um die Kirche geht, um die Kirche Gottes, dann muss man begreifen, dass auch der Ruf der Kirche, das Ansehen der Kirche, natürlich in Frage gestellt wird, wenn es Mitglieder gibt, wenn es Leute gibt, die Versammlungen besuchen und sich dann ganz öffentlich, ganz offensichtlich total entgegen dem verhalten, was die Kirche lehrt, wofür die Kirche steht. Und so dann geht es natürlich auch darum, dem Sünder in Anführungszeichen zu helfen. Wie hilft man ihm aber am besten? Hilft man ihm am besten dadurch, dass man gar nichts tut oder dass man vielleicht mit ihm persönlich spricht oder dass man die Predigerschaft informiert? Wo ist da die Grenze? Wo ist da der Punkt, wo man sagt, so muss ich es tun oder so darf ich es nicht länger tun oder ich kann nicht länger schweigen? Nun, wie gesagt, zunächst einmal geht es darum, dass die Bibel uns deutlich macht, dass wir uns in der Kirche Gottes auf richtige Weise verhalten müssen, damit sie eben nicht in Verruf kommt. Und es gibt viele Stellen, die das zeigen, aber ich möchte hier kurz einmal 1. Timotheus 3 aufschlagen. 1. Timotheus 3 und in Vers 15. Hier sagt Paulus, der Apostel Paulus, dem Evangelisten Timotheus, Folgendes. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Timotheus sollte wissen, wie man sich im Hause Gottes verhält. Jemand, der die Versammlung besucht, sollte das auch wissen. Und es geht nicht nur um das persönliche Besuchen der Versammlung, wo dann halt die Kirche sich versammeln mag. Es geht auch zum Beispiel darum, dass wenn man über Internet, wie wir das ja auch häufig tun, über WebEx, wie man so schön sagt, der Versammlung beiwohnt, dann ist man auch Teil der Versammlung. Und dann ist man auch Teil dieser heiligen Situation. Und man muss dann wissen, wie man sich auch insoweit, selbst wenn man zu Hause ist, betragen muss. Es gibt viele Stellen, die uns warnen, dass wir durch unsere persönliche Sünde andere in Mitleidenschaft ziehen können und andere dazu bringen können, die Feinde Gottes dazu bringen können, über uns zu spotten, über uns herzufallen. Zu sagen, was das? Sollen Christen sein? Das wollen Christen sein? Schau mal, wie die leben. Schau mal, was die tun. Schau mal, was die sagen. 2. Samuel, Kapitel 12. Eine bittere Lektion, die David lernen musste. David, der König, der dachte in diesem Augenblick, er könnte tun und lassen, was er wollte. So beging er dann Ehebruch. Und nicht nur das, er sah zu, dass der Ehemann umkam im Krieg. Und das war etwas, was Gott absolut gehasst hat, dass das David getan hat. Und in 2. Samuel, Kapitel 12, da schickt Gott den Propheten Nathan zu ihm, der ihm gehörig so die Leviten liest, durch dieses Gleichnis, das er ihm gibt, von dem reichen Mann und den vielen Schafen und dem armen Mann und dem einen Schaf, das er hat. In 2. Samuel 12 und Vers 14, da sagt er, nachdem David ganz klar bereut hat, David erkannte, wie schlecht, wie gemein er gehandelt hat. Gleichwohl, sagt hier der Nathan in Vers 14, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, denn das wurde ja ruchbar, das war ja allen jetzt bekannt geworden, was da geschehen war, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Nun, auch hier etwas zu sagen, ich meine, der Sohn war unschuldig, aber der Sohn wird natürlich wieder zum Leben auferweckt werden in der zweiten Auferstehung und dann in einer Situation, wo es ihm weitaus besser gehen wird, als wie es ihm in diesem Augenblick in der damaligen Umgebung gegangen wäre. Aber weil du durch deine Sünde die Feinde Gottes dazu gebracht hast, über Gott zu lästern, über die Wahrheit zu lästern, über den Lebensweg zu lästern, über dich, den König, den Repräsentanten Gottes sozusagen zu lästern, deswegen müssen schwere Konsequenzen gezogen werden. Wir finden eine weitere Stelle in Römer, Kapitel 2. Und die Frage ist, bringen wir durch unser Verhalten andere dazu, über uns zu lästern, weil sie eben erfahren, weil sie eben natürlich sehen können, wie wir leben. Wir sind also Christen, wir geben vor, Christen zu sein. Und da befinden wir uns in einer Umgebung, in der wir uns in keinster Weise befinden sollten. Sagen wir mal, wir gehen dann zu Bars, zu Diskotheken und rauchen da und qualmen da und kiffen da und besaufen uns und was nicht alles. Vielleicht befassen wir uns dann auch mit sexuell unerlaubten Situationen. Also was man immer da so hineinbringen will in dieses Gleichnis, in diese Gleichheit. Alles das ist natürlich etwas, auf das wir sehr achten müssen. Es geht nicht nur um uns selbst. Schauen Sie, es geht um die gesamte Gemeinschaft der Kirche. Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2, angefangen Vers 21. Römer 2 und Vers 21. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Hier wird diese Heuchelei zum Ausdruck gebracht. Wir repräsentieren uns als Christen, die wir sagen, ja, es ist verkehrt zu stehlen, eines der 10 Gebote, und dann stehlen wir selbst. Du sprichst, Vers 22, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Ich bin überzeugt davon, dass David das auch damals so gelehrt hat, ihr sollt die Ehe nicht brechen, und dann hat er selber die Ehe gebrochen. Du verabscheust die Götzen und beraubst Tempel. In anderen Worten, man sagt auf der einen Seite, man will mit Götzendienst nichts zu tun haben und dann geht man her und holt sich was, was mit Götzendienst in Verbindung steht und geht auch noch Diebstahl dabei, sagen wir einmal. Du rühmst dich des Gesetzes, Vers 23, und schändest Gott, schauen Sie, schändest Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Und nun achten wir auf diese sehr bemerkenswerte Aussage in Vers 24. Denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Die Heiden, die Feinde Gottes, diejenigen, die nichts von Gottes Kirche wissen wollen, die fangen an zu lästern, weil sie sehen, wie wir uns benehmen in unserem täglichen Leben, was in keinster Weise im Einklang steht zu dem, was die Kirche lehrt, was man selbst vielleicht lehrt, was man selbst so in Argumenten vorgebracht hat, warum man zum Beispiel jetzt den Sabbat hält. Okay, man hält den Sabbat und auf der anderen Seite macht man all diese Dinge, die man nicht tun sollte. Und das wird natürlich dann ruchbar. Aber manchmal hält man auch den Sabbat nicht auf richtige Weise. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, ja wieso, du sagst doch, du hältst den Sabbat, wieso kannst du dann das tun, was du am Sabbat tust? Hesekiel Kapitel 36. Hesekiel 36. Und wenn das geschieht, hat man besser eine gute Antwort. Hesekiel 36 und Vers 22. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines eigenen heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Und wenn sie den Zusammenhang überall hier lesen, dann sehen sie, dass sie den Namen Gottes dadurch entheiligt haben, weil sie Gottes Gebote nicht hielten, obwohl sie das Volk Gottes waren oder meinten oder angaben es zu sein. Also es geht schon darum, dass wir uns auch sehr darüber im Klaren sein müssen, dass unser Verhalten negative Auswirkungen haben kann für den Ruf der Kirche und letztendlich Gottes. Und das bedeutet, dass je nachdem, was vorliegt, die Predigerschaft über solches Verhalten informiert werden muss. Das gilt ganz besonders natürlich bei öffentlichem Verhalten. Grundsätzlich geht es ja auch darum, dass unser individuelles und kollektives Verhalten dazu beitragen kann, die Wiederkunft Christi zu verzögern und zu beschleunigen. Wussten Sie das? Ihr Verhalten kann dazu führen, dass Christus nicht so schnell zurückkommt, wie er sonst zurückkommen würde. Schauen wir uns dies an, in 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus Kapitel 3 und in Vers 9. 2. Petrus 3 und Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Petrus spricht die Gemeindemitglieder der Kirche an. Er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand von euch verloren werde, sondern dass jedermann von euch, alle von euch, sagt er hier, zur Buße, besser zur Reue finde, zur Umkehr. Gott wartet auf ihre Umkehr. Gott wartet auf unsere Reue. Gott wartet darauf, dass wir zur Besinnung kommen, dass wir aufhören, das Falsche zu tun, dass wir beginnen, das Richtige zu tun. Und wenn das erreicht ist, wenn der Zeitpunkt erreicht ist, dann kann Christus zurückkommen. Zurzeit wartet er vielleicht auf Sie, auf mich, um zu sehen, kommen wir noch zu der Reue, die er von uns erwartet, sodass er zurückkommen kann. Denn schauen Sie, was auch in Vers 12 gesagt wird. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, heißt es hier, aber die Elberfelder Bibel schreibt richtiger, beschleunigt. Wir können den Tag des Herrn beschleunigen. Auf der einen Seite können wir ihn verzögern oder wir können ihn beschleunigen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir begreifen, dass unser Verhalten auch insoweit große Bedeutung hat für den universalen Plan Gottes. Und wir individuell wollen jetzt nicht mitschuldig werden an der Verzögerung des Kommens Christi. Und wir können auch dadurch mitschuldig werden, wenn wir gewisse Dinge verheimlichen und verschweigen, die aber der Predigerschaft mitgeteilt werden sollte, damit die Predigerschaft helfen kann, damit es nicht zu dieser kontinuierlichen Verzögerung kommt. Helfen kann auch im individuellen Bereich, dass man insoweit denen hilft, mit denen umgeht, die vielleicht für diese Verzögerung verantwortlich sind. Und natürlich auch, damit die Kirche gereinigt wird, sodass die gesamte Kirche nicht mitschuldig wird an dem Verhalten einiger, die sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Nun, zunächst einmal, wenn es möglich ist, kann man individuell mit einer Person sprechen, und zwar ohne Mitwirkung der Predigerschaft. Und ganz besonders dann, wenn eine Verfehlung der anderen Person an sich selbst, an uns, vorgenommen wurde. Das ist eine Verantwortung, die wir individuell haben. Wenn also jemand an uns sündigt, sagen wir einmal, wenn also jemand an uns etwas tut, gegenüber uns etwas tut, was nicht richtig ist, dann sollte man sich an die Person wenden. Man sollte nicht das einfach so ignorieren. Natürlich muss man aufpassen. Es muss auch eine Sünde sein, die gegenüber uns begangen wird. Manchmal macht man sich was vor, manchmal bildet man sich was ein. Manchmal sagt man auch, die Person hat was gegen mich. Aber die hat gar nichts gegen einen, sondern es liegt vielleicht an dem eigenen persönlichen Wesen, an persönlichen Verhaltensmustern, was immer es der Fall sein mag. Es muss natürlich zunächst einmal sicher sein, dass es tatsächlich um eine Sünde geht, eine Verfehlung. Aber dann schauen wir uns an, was in Sprüche Kapitel 17 geschrieben steht. Sprüche Kapitel 17 und lesen wir einmal Vers 10. Sprüche 17 und Vers 10. Ein Scheltwort, also man sagt schon, was gesagt werden muss, natürlich immer mit Respekt, nicht mit einer verdammungswürdigen Einstellung, aber ein Scheltwort, wiederum Sprüche 17 und Vers 10, dringt tiefer bei dem Verständigen als 100 Schläge bei dem Toren. Also ein Tor, ein Narr, jemand, der sich nicht bekehren will, der sich nicht ändern will, da kann man noch so viel reinhauen sozusagen, Anführungszeichen, das bringt nichts. Da können Sie noch so viel mit dem diskutieren, da können Sie noch so viel Dinge dem mitteilen wollen, Dinge, die Sie verstehen, aber diese Person, das hat alles keinen Wert. Aber es geht hier um einen Verständigen, der verständig ist, der klug ist, der in der Weisheit wachsen will. Hin und wieder kann es da zu einem Scheltwort kommen, individuell natürlich auch von der Predigerschaft. hin und wieder auch durch die Predigerschaft in Predigten, die vielleicht allgemein gehalten werden, die man aber sehr persönlich nehmen sollte. Und wenn es ein Verständiger ist, der wird auf eine solche scheltende Predigt reagieren. Und ich habe mittlerweile sehr viele Memos bekommen von Leuten, die uns zuhören, die sagen, warum schimpfen Sie eigentlich so und Sie sollten viel liebevoller sein und viel freundlicher und vergebungsbereiter und was weiß ich nicht alles. Und natürlich können Sie das gerne in gewissen Gemeinden, in gewissen Kirchen dann auch erfahren. Dann können Sie dorthin gehen und dann wird da nie etwas irgendwo gesagt, was falsch ist. Alles ist richtig, egal wie Sie leben, das macht gar keinen Unterschied. Nein, das werden Sie von mir nicht erfahren. Und hin und wieder ist es wichtig, dass man die Dinge beim Namen nennt und in voller Weise gemäß der Bibel die Dinge auch dann behandelt. Sprüche 27. Sprüche 27 und Vers 6. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Das sind diese Heuchler, die haben Hass im Herzen, wollen ihn aber nicht zeigen und tun so, als ob alles so in Ordnung sei. Freundlich geben sie sich. Aber das bringt ja nichts, im Gegenteil. Das ist sehr trügerisch. Aber hier, wenn es ein wahrer Freund ist, der wird die Wahrheit ihnen sagen, wenn die Wahrheit gesagt werden muss. Wiederum auf respektvolle, auf diplomatische und auf göttliche Weise. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es geht nicht darum, dass man das einfach so jetzt ignoriert. Wenn man sieht, dass jemand hier sich auf einem Weg befindet, von dem er heruntergerissen werden muss, weil dieser Weg ihn in den Abgrund führt. Und manchmal sind das Schläge jetzt nicht buchstäblich, es geht jetzt nicht darum, dass sie jetzt auf den da eindreschen, sondern es geht darum, dass sie ihm klar und deutlich einmal zu erkennen geben, Moment, du bist hier auf dem falschen Dampfer. Es wird Zeit, dass du da runterkommst, dass du nicht irgendwo letztendlich mit den anderen da wie die buchstäbliche Titanic da gegen einen Eisblock rammst und mit der Titanic untergehst. Wir lesen eine weitere interessante Stelle in Lukas Kapitel 17. Und zunächst einmal kehren wir zurück zu Sprüche 28 und Vers 23. Es gibt noch eine weitere Stelle, die ich hier lesen wollte. Sprüche 28 und Vers 23. Wer einen Menschen zurechtweist, der wird zuletzt Dank haben. Mehr als der da freundlich tut. Sie freundlich tun, das ist diese heuchlerische Idee, man tut freundlich, aber in Wirklichkeit hat man da irgendwo Hass im Herzen. Nein, letztendlich, vielleicht zunächst einmal nicht. Zunächst einmal, was, der sagt mir das, die sagt mir das. Das will ich aber gar nicht hören. Aber letztendlich wird man Dank empfinden dafür, dass einem wirklich so gesagt worden ist, was falsch ist in unserem Leben. Wenn das offenbar wurde, wenn das andere sehen können, vielfach können andere es besser sehen als man selbst, dann ist es wichtig, dass eine solche Zurechtweisung erfolgt. Und jetzt kehren wir uns Lukas 17 zu, denn damit ist etwas weiteres verbunden. Lukas 17, und lesen wir einmal Vers 3, da sagt Christus hier, hütet euch, hütet euch. Also eine Warnung wird hier ausgesprochen, wir müssen uns davor jetzt hüten, was jetzt kommt, dass wir das jetzt irgendwo nicht ignorieren. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Heißt das jetzt, Sie sehen jetzt jemanden sündigen, der irgendwo etwas tut, was Ihnen nicht passt, aber es hat mit Ihnen nichts zu tun? Nein, darum geht es hier nicht. Es geht nämlich wie folgt weiter. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde, darum geht es hier. Der Zusammenhang ist, es ist eine Sünde, die an uns begangen wird, von diesem Bruder. Mit dem soll man sprechen, sodass man was, damit man eine Versöhnung erhalten kann. Also, wenn er 7-mal am Tage an dir sündigen würde, und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, es tut mir leid, es war ein Fehler, ich möchte das nicht mehr tun, bitte vergib mir. So sollst du ihm vergeben. Es geht um die Zurechtweisung, wenn man das so sagen will, wegen Sünde an uns. Jemand begeht Sünde an uns. Dann sollen wir das nicht einfach ignorieren, das würde nämlich ihm nichts nützen. Und es würde auch uns selbst nicht nützen, weil wir aller Wahrscheinlichkeit nach dann nach wie vor diese Dinge damit uns herumtragen. Nein, es soll zu einer Versöhnung kommen, zu einer Aussprache. Und zwar, wie wir gesehen haben, auf die richtige Weise. Und wir finden eine Parallelstelle hierzu in Matthäus 18. Matthäus 18 und Vers 15. Matthäus 18 und Vers 15. Sündigt aber dein Bruder an dir. Wie auch richtig hier in der revidierten Lutherbibel 1984 geschrieben steht. Einige, die schreiben nicht mehr an dir, die nehmen das Wort an dir raus, aber es geht ganz klar um eine Sünde an uns. Wir sollen nicht jemand sein, der da herumläuft, um zu gucken, ob jemand da jetzt gesündigt hat, und dann können wir den mal ein bisschen da die Leviten lesen. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Nein, sündigt ein Bruder an dir. Und was ist dann der zweite Schritt? Jetzt der ganzen Welt, der ganzen Kirche, der Predigerschaft, allen das mitzuteilen? Nein. So gehe hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Ein Zwiegespräch soll stattfinden zwischen den beiden Beteiligten. Okay? Und dann heißt es weiter. Und hört er auf dich? Mit anderen Worten, er erkennt, was er getan hat. Er bereut es. Er bittet um Vergebung. So hast du deinen Bruder gewonnen. Versöhnung ist wiederhergestellt. Nun, das muss nicht unbedingt immer so klappen. Dann heißt es in Vers 16, hört er aber nicht auf dich. Keine Garantie jetzt hier, da werden wir gleich noch darüber sprechen, dass er hört. Also wenn er nicht hört, was dann? Dann soll man das alles allen mitteilen, die da irgendwo Interesse daran haben. Die sind ja auch ziemlich neugierig, was ist denn eigentlich hier los? Vielleicht haben die so ein bisschen was mitgekriegt. Und vor allen Dingen, die Predigerschaft muss jetzt informiert werden. Nein, nein, nein. Hört er nicht auf dich? So nimm noch ein oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Das müssen jetzt keine Zeugen sein, die gegenwärtig waren, als die Sünde geschah. Nein, es sind jetzt Menschen, die bezeugen sollen, was jetzt bei diesem Gespräch herauskommt zwischen ihnen und dem Bruder. Die sind also jetzt dabei, insoweit das bezeugen zu können. Die sind also jetzt gegenwärtig, die sehen, was ist jetzt so die Einstellung. Hört er jetzt wenigstens, wenn wir jetzt dabei sind, auf sie? Okay. Hört er nicht auf die. In anderen Worten, er hört auch insoweit jetzt gar nicht auf das, was jetzt geschieht. So sage es der Gemeinde. Nun, nicht allen Mitgliedern in der Gemeinde. Es geht um die Predigerschaft. Es geht um diejenigen, die die Gemeinde führen. Denen muss es jetzt mitgeteilt werden. Denn hier ist eine Einstellung vorhanden, die man berücksichtigen muss, mit der man eben wirken muss. Eine Einstellung, die möglicherweise sehr viel Schaden anrichten kann, wenn hier eine Person in einer solchen Rebellion sich befindet, dass er nicht willens ist, diese Sünde, um die es hier geht, zu bereuen, anzuerkennen, dann mag möglicherweise auch eine weitere rebellische Einstellung überhaupt vorliegen. Und das kann sehr gefährlich werden. Also, sagt er es, mit anderen Worten, hört auch nicht, dann sagt es der Gemeinde. Und dann ist die Predigerschaft dazu aufgerufen, mit der Sache sich zu konfrontieren, auseinanderzusetzen, mit der Person zu sprechen. Aber hört er auf die Gemeinde nicht. Also er wendet sich auch total gegen das, was die Predigerschaft sagt. So sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Mit Antworten, die Gemeinde wird dann, die Predigerschaft wird dann einen Ausschluss erklären müssen. Und dann soll man eine solche Person so behandeln, wie man jeden behandeln würde, der nicht in der Kirche ist. Nicht als einen Feind betrachten. Man kann auch für eine solche Person beten und bitten, dass Gott Reue dieser Person schenkt, sodass die Person zurückkommen kann. Aber zunächst einmal ist die Person nicht mehr Teil des Leibes Christi. Das ist ganz klar. Denn, wie wir sehen werden, vielleicht nicht heute, vielleicht in der nächsten Predigt, gibt das sehr viel Anlass zur Besorgnis, wenn solche Menschen sich im Leibe Christi befinden, oder zumindest im Leibe Christi ist noch fraglich, aber sagen wir mal, sie sind also jetzt in den Versammlungen gegenwärtig und dann ihr Gift versprühen, ihre Rebellion zum Ausdruck bringen. Wie ich sagte, es ist dieser sogenannte faule Apfel. Wenn Sie einen faulen Apfel in einem Korb von gesunden Äpfeln haben und diesen faulen Apfel nicht rausnehmen aus diesem Korb, dann wird letztendlich der ganze Korb von Äpfeln möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen. Das ist jetzt die Verantwortung der Prediger, zu sehen, dass das nicht geschieht. Dazu gehört natürlich auch, dass der Prediger Bescheid weiß, worum es eigentlich geht. Aber hier sind die verschiedenen Schritte aufgeführt, die zum Beispiel für Sie individuell von Bedeutung sind, wenn eine Sünde an Ihnen erfolgt ist. Nun, schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 5 an. Matthäus Kapitel 5 und lesen wir Vers 23. Matthäus 5 und Vers 23. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, mit anderen Worten, heute tun wir das dadurch, dass wir beten, wir treten vor den Altar Gottes im Himmel in unserem Gebet, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Was mit anderen Worten, die Idee ist jetzt die, wir haben jetzt dem Bruder gegenüber etwas getan, was nicht richtig ist. Der hat einen Anspruch gegen uns auf unsere Reue, damit es zu einer Versöhnung kommen kann. Wir warten nicht, bis der Bruder zu uns kommt, wie Matthäus 18 das beschreibt, sondern wir haben auch eine Verantwortung. Nein, wir gehen jetzt hin zu dem Bruder und sagen, okay, versuchen wir mal die Sache zu klären. So lass dort vor dem Altar deine Gabe und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Mit anderen Worten, die Bereitschaft dieser Person ist da. Oh, Mensch, ich habe da was getan, ich habe da was gesagt. Das war aber nicht so gut. Ich gehe lieber mal hin zu meinem Bruder, zu meiner Schwester und kläre das. Und das ist genau das, was Gott von uns erwartet. In Markus Kapitel 11 und Vers 25. Markus 11 und Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Hier ist wieder jemand, der uns etwas angetan hat. Aber wir haben jetzt vielleicht noch Groll im Herzen. Der hat sich zwar an uns gewandt, er hat zwar um Reue oder Vergebung gebeten, wir haben dem auch gesagt, ja, ist alles okay, aber ist doch nicht so alles okay. Man hat nach wie vor so dieses Gefühl, dieses Grolls, dieses Hasses, dieser Ablehnung in sich. Dann wird es höchste Zeit, dass man jetzt dieser Person vergibt. Und zwar auf richtige Weise. Denn wie hier Christus sagt, wenn man das nicht tut, wenn man das nicht bereit ist zu tun, dann kann man auch nicht erwarten, dass Gott einem selbst seine Sünden vergibt. Und unsere Sünden sind vielfältig. Vielfältig. Meinen Sie nicht, dass Sie so ein sündenloser Mensch sind, der da so sündenlos vollkommen daherläuft? Ich weiß, das ist manchmal sehr schwierig zu begreifen. Ich meine, ich habe auch meine Probleme. Ich weiß, es ist für viele von Ihnen total unglaublich, dass ich das so sagen würde, nicht wahr? Ich kann mich daran erinnern, ein bekannter Prediger hat einmal folgende Anekdote erwähnt. Er hat seiner Frau gesagt, also hör mal, ich glaube, viele von unseren Mitgliedern, die sind gar nicht bekehrt. Ich weiß nicht, ob überhaupt 50% bekehrt sind. Vielleicht sind es nur 30, vielleicht sind es nur 20, vielleicht nur 10. Manchmal frage ich mich, vielleicht bist es nur du und ich. Und dann habe ich sogar noch bei dir Zweifel. War natürlich sehr humoristisch gemeint. Aber es ist schon so, dass man vielfach seine eigenen Fehler gar nicht so richtig sieht und immer so ein bisschen auf die anderen blickt, wie die berühmte Erzählung von der Armee, wo also die aufmarschiert sind, die Soldaten, und die Mutter, die ist sehr stolz und schaut sich so die Soldaten an, und ihr Sohn war einer von den Soldaten. Und die gingen alle vor denen her, und da sagte die Mutter zu der Freundin von ihr, schau mal, Mensch, wie toll mein Sohn daherläuft, der Einzige, der es richtig macht. Alle anderen sind aus dem Takt. Nicht wahr? Auch da kann man sich sehr leicht etwas einbilden. Aber es ist eben auch so, dass wenn man mit dem Bruder, mit der Schwester spricht, um eine Versöhnung herzustellen, dass vielleicht die Person nicht hört, wie wir ja gesehen haben. Keine Garantie ist vorhanden, dass man hört, dass man auf richtige Weise reagiert. Und so schauen wir uns das einmal an in Sprüche Kapitel 1. Sprüche Kapitel 1. Das ist dann aber nicht mehr unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist dann, wenn es eben um eine Sünde geht, die an uns begangen worden ist, dann diese weiteren Schritte laut Matthäus 18 zu unternehmen. Aber man kann keinen Menschen bekehren. Man kann keinen Menschen ändern. Man kann seine Verantwortung tun, wenn sie geboten ist. Aber alles Weitere steht dann nicht mehr bei uns. Und in Sprüche Kapitel 1 und in Vers 24, da lesen wir Folgendes. Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, und das ist natürlich hier symbolisch auf die Weisheit bezogen, aber das ist die Weisheit Gottes, also Gott spricht hier und Gott spricht heute auch vielfach durch seine Predigerschaft. Und wir rufen schon in unseren Predigten hin und wieder wie eine Posaune, wir blasen die Posaune, das heißt, zeigt meinem Volk ihre Übertretungen, ihre Sünden, mit der Hoffnung, dass sie bereuen, mit der Hoffnung, dass sie aufhören, den falschen Lebensweg zu gehen. Aber wenn ich rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann werde ich euch lachen, natürlich hier auch wiederum figurativ gesprochen, bei eurem Unglück und euer Spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet. Vers 29. Weil sie die Erkenntnis hassten, und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten, alle meine Zurechtweisung verschmähten. Darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen, denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod. Das kann physisch sein, der physische Tod, ein vorzeitiger Tod, der vielleicht nicht hätte kommen müssen, wenn man sich auf richtige Weise verhalten hätte. Und was natürlich noch wichtiger ist, der ewige Tod, wenn es zu einer unvergebbaren Sünde kommt. In jedem Falle, den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod und die Toren bringen ihre Sorglosigkeit um. Wer mir aber gehorcht, Vers 33, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Nicht, dass es nicht zu einem Unglück kommen kann, aber man fürchtet es nicht, man ist in der Hand Gottes, man weiß, man findet den Schutz bei Gott. Aber hier wird Zurechtweisung und Rat abgelehnt. Das kann auf individueller Weise geschehen, auf kollektiver Weise. Kollektiv in dem Sinne, dass wir Predigten geben, die dann abgelehnt werden. Oder sogar, wenn jemand zum Ausschluss hingeführt werden muss. Und selbst dann, mit der Hoffnung, dass vielleicht dann doch Reue kommt, dass man Reue, die Gott einem anbietet, annimmt. Und das passiert aber nicht. Dann befindet man sich auf dem Weg zum Abfall. Zum Ausschluss, wie es hier heißt, zur Abkehr, zum Tod. Das sollte man begreifen. Diejenigen, die in einer rebellischen, selbstgerechten, alles wissenden Haltung sich befinden, die sehen das noch nicht. Vielleicht noch nicht. Aber sie werden es zu ihrer Zeit leider sehen müssen. Sprüche 28. Sprüche 28 und Vers 1 und Vers 13. Sprüche 28 und in Vers 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ja, Barmherzigkeit, Vergebung, Gnade. Aber man muss die Sünde zunächst einmal anerkennen. Man kann sie nicht leugnen, man kann nicht sagen, ach, ich bin doch an sich sündenfrei, wie die Pharisäer damals das Christus gegenüber erklärt haben. Wir haben ja gar keine Sünde, wir sind ja gerecht. Nein, nein, wenn man das tut, dann wird einem nichts gelingen in diesem Leben. Dann wird man meinen, man könnte so weiterleben, wie man lebt, das dicke Ende kommt. Und in vielen Fällen plötzlich, ganz, ganz plötzlich. Gott gibt uns heute die Gelegenheit zur Reue, aber er will auch, dass wir die annehmen. Ganz besonders dann, wenn er uns die Augen geöffnet hat zu seiner Wahrheit. Meinen wir nicht, wir könnten mit Gott irgendwo jetzt da herum Spaß machen und meinen, auch das ist alles gar nicht so wichtig, das ist ja nicht so schlimm. Sprüche 29 und Vers 1. Wer gegen alle Warnung halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben, ohne alle Hilfe. Halsstarrig gegen alle Warnung. Wie ist das möglich? Wie kann das möglich sein? Könnte man sich fragen. Oh, das kann schon sehr gut und sehr leicht möglich sein. Man hat vielleicht gar nicht den Willen, so recht von seiner Sünde abzulassen. Man lebt noch sehr gut in Freuden mit anderen, hält sich so an deren ihre Praktiken. Tja, ein bisschen rauchen, ein bisschen zu viel trinken, ein bisschen kiffen, ein bisschen Sex, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ist ja nichts dabei. Ich bereue dann mal später irgendwo. Zurzeit will ich noch mal mein Leben ausleben. Ohne Warnung, ohne Hilfe, plötzlich wird das Verderben kommen. Das ist die Warnung hier in der Bibel. Ich habe das nicht geschrieben, aber ich habe es Ihnen vorgelesen. Man kann versuchen, vor allen Dingen, wenn es sich um eine enge Beziehung handelt, individuell zu helfen. Aber die Gewähr, dass die Hilfe angenommen wird, besteht nicht. Aber darum kann es jetzt nicht gehen. Zunächst einmal geht es darum, man will, möchte gerne helfen. Man muss aufpassen, wie man es tut. Denn manchmal ist unser Rat gar nicht angenehm, ist auch gar nicht gewollt. Man hat da eine gewisse Disziplin. Man hat ein gewisses Verständnis zu haben. Zu wissen, wann ist die Zeit gekommen zu reden, wann ist die Zeit gekommen zu schweigen. Man soll sich nicht in gewisse Dinge einmischen. Es ist immer besser, zunächst einmal zu warten, bis man gefragt wird. Und dann kann man antworten, dann soll man antworten. Nicht zu viel sagen, bevor man gefragt wird. Man hat immer noch so manchmal so die Idee, man kann andere bekehren. Man kann niemanden bekehren. Gott muss jemanden rufen zu seiner Wahrheit. Und wenn Gott es nicht tut, dann können sie noch so viel sagen und reden, hat das keinen Wert. Aber auf der anderen Seite hilfreich sein, da sein, ansprechbar sein. Und natürlich, wenn gewisse Probleme vorliegen, in unserem individuellen Bereich, versuchen zu helfen, wenn man es auf richtige Weise tun kann. Jakobus Kapitel 5 gibt uns ein interessantes Beispiel. Jakobus Kapitel 5 lesen wir angefangen in Vers 19. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Nun, das hört sich jetzt ganz so an, als dass ich das, was ich gerade gesagt habe, hier im Widerspruch steht zu dem, was hier die Bibel lehrt. Denn es heißt hier auf einmal, wenn jemand ihn bekehrt von diesem Irrweg. Aber das ist keine gute Übersetzung hier. Die Schlachterbibel übersetzt diese Stelle wie folgt. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, der bei Felderbibel sagt, und jemand führt ihn zurück, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tode erretten und eine Menge Sünden zudecken. Es geht darum, man hilft dem Sünder zu erkennen, wo er falsch liegt, auf welch falschem Wege er sich befindet. Und man hilft ihm dabei, man führt ihn, sagen wir einmal, zur Umkehr zu diesem anderen Weg, dass er aufhört, das Falsche zu tun, das Richtige zu tun. Aber es ist jemand, der von Gottes Geist zumindest geleitet wird, sonst würde eine solche Hilfestellung gar nichts bringen. Aber es geht hier um eine Situation, wo jemand von der Wahrheit abirrt. Es ist keine rebellische Situation hier. Und man kann versuchen, einer solchen Person zu helfen. Nun, wenn das nichts bringt und immer weiter und weiter jetzt auch öffentlich gewisse Dinge getan werden, und das kann man nicht irgendwo jetzt verheimlichen, dann ist es schon richtig und wichtig, dass der Predigerschaft Mitteilung gemacht wird, damit die Predigerschaft vielleicht helfen kann. Und manchmal kann es auch dazu führen, dass, je nachdem wie die Situation aussieht, die Predigerschaft sagt, nun zunächst einmal ist es vielleicht nicht gut, wenn du jetzt zur Versammlung kommst, arbeite an deinem Problem. Und dann ist die Hoffnung, dass an dem Problem gearbeitet wird, sodass die Person zurückkommen kann zur Versammlung. Und einige machen da vielleicht Fortschritte, andere nicht. Bei anderen mag es auch so sein, dass sie so die Ernsthaftigkeit der Situation gar nicht sehen und haben vielleicht auch dann falsche Scham, das ist natürlich total verkehrt. Nein, nein, man muss an dem Problem arbeiten und dann die Predigerschaft informieren, okay, und dann wird ein Gespräch stattfinden und dann, wenn alles klar läuft, wird die Person wieder aufgenommen. Und da sollte keine Scham vorliegen und auch keine falsche Reaktion der anderen Gemeindemitglieder. Im Gegenteil, die sollten sich freuen, dass die Situation bereinigt worden ist. Also falsche Scham, die kann man sofort abstreichen, die hat gar nichts zu suchen in einer solchen Beziehung. Aber manchmal ist es wichtig, dass man die Ernsthaftigkeit der Lage erkennt. Denn sonst würde man immer weiter und weiter und weiter auf diesem Irrweg verharren, bis es dann zu spät ist. Zur Reue, zur Umkehr, zur Änderung, zur Rückkehr. Schauen wir uns einmal Galater Kapitel 6 an. Galater Kapitel 6 und in Vers 1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Vers 4. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Es geht hier darum, dass jemand von einer Verfehlung, wie es heißt, übereilt ist oder, wie die Mengebibel sagt, von einem Fehltritt übereilt wird. Schauen Sie, das ist jetzt keine kontinuierliche Lebensweise in Sünde. Darum geht es hier gar nicht. Es geht um jemanden, der einen Fehltritt gemacht hat. Und es mag ruchbar geworden sein und man mag davon gehört haben. Was soll man jetzt tun? Es muss nicht unbedingt sofort jetzt die Predigerschaft davon benachrichtigt werden. Nein, wenn es sich um eine Person handelt, zu der man ein sehr enges Verhältnis hat, dann kann man auch selbst hier eingreifen. Man kann einer solchen Person zu Recht helfen. Die Schlachterbibel merkt an, das Wort ist eigentlich hier reparieren oder auch das Schienen eines Knochenbruchs, wird insoweit auch beschrieben, oder das Schlichten von Disputen. Man kann schon helfen, aber man soll es mit sanftmütigem Geist tun. Und man soll es auf richtige Weise tun. Und man soll vor allen Dingen auf sich selbst blicken. Und jetzt nicht irgendwo hochmütig werden und sagen, oh, guck mal, was der oder was die hier so treibt. Ach, wie gut, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer. Ich freue mich, dass ich nicht so bin wie der Sünder da, der da so im Tempel betet. Ich faste 2-3 Mal in der Woche, gebe meinen Zehnten von allem und so weiter und so fort. Hab nichts zu tun mit den bösen Menschen. Das wäre genau die falsche Reaktion. Nein, man soll auf sich selbst blicken, mit sanftmütigem Geist. Man soll sein eigenes Werk prüfen. Ja, wie sieht das jetzt mit mir aus? Wenn man das richtig tut, wenn man versteht, dass man fehlerhaft ist, dass man auch sündhaft ist, dass man auch sündigt von Zeit zu Zeit, da kann man viel besser auf andere eingehen. Da kommt man nicht mit dem Geist der Überheblichkeit daher, der sowieso nichts bringt. Vor allen Dingen, wenn der andere auch weiß, wie es mit einem selbst bestellt ist. Man soll es mit sanftmütigem Geist tun. Man soll es auf die richtige Weise tun. Schauen Sie, es geht hier nicht um falsche Brüder, die Zwiespalt in der Kirche anrichten. Es geht um jemanden, der strauchelt. Es geht um jemanden, der Hilfe braucht. Es geht um jemanden, dem man Hilfe geben kann, wenn man in der Lage dazu ist. Aber schauen Sie, alles dies trifft nicht mehr zu, wenn jetzt die Predigerschaft sich der Sache angenommen hat. Wenn jetzt man weiß, dass die Predigerschaft mit einer Person jetzt im Kontakt steht, dann geht es um eine individuelle Beratschlagung durch die Predigerschaft, Hinweise und auch Hilfestellung. Denn vielfach weiß man dann auch gar nicht, was so hinter den Kulissen vorgeht. Und man soll es auch gar nicht wissen, man würde es auch gar nicht wissen. Ich werde nicht irgendwie, wenn ich jetzt vertrauliche Dinge gesagt bekomme, die jetzt anderen weitergeben. Einige sind neugierig, die wollen immer alles wissen. Ja, was hat denn die gesagt? Ja, tut mir furchtbar leid. Darauf werde ich nicht eingehen. Aber wenn jetzt andere sich da jetzt einmischen in solche Situationen, dann kann es mehr Schaden als Nutzen erregen, weil dann gewisse Dinge vielleicht hintergangen werden. Oder es wird genau das Falsche gesagt oder es wird genau das Falsche geraten. Also da muss man auch sehr aufpassen, dass man sich da nicht irgendwo in eine falsche Situation hineinbegibt. Aber schauen Sie, wenn Sie ein individuelles Gespräch haben mit jemandem oder wenn ich zum Beispiel ein individuelles Gespräch habe mit jemandem, als der Geistliche, der Prediger eines Mitgliedes oder jemanden, der vielleicht zu einem Mitglied werden möchte oder werden will, dann kann es sein, dass mir Geheimnisse anvertraut werden und dass Ihnen jetzt Geheimnisse anvertraut werden. Vielleicht im Hinblick auf vergangene und bereute Sünden, das kann häufig vorkommen. Man bereut eine Sünde, man erhält Vergebung, aber man meint, man müsste das trotzdem noch weitergeben. Nun, zunächst einmal ein Wort der Warnung, jetzt an alle, die mir zuhören. Und die sehr gerne bereitwillig über ihre Sünden sprechen wollen, zu anderen oder vielleicht sogar zum Prediger. Beichten, bekennen sollten sie ihre Sünden zu Gott und zu Gott allein. Gott ist derjenige, der ihnen hilft. Gott ist derjenige, der ihnen Sünden vergibt, wenn sie bereuen. Gott ist derjenige, der ihnen die Kraft gibt, umzukehren, nicht weiter zu sündigen. Es ist eigentlich niemals so gut, sehr detailliert über seine eigenen Sünden mit anderen Menschen zu sprechen. Auch mit der Predigerschaft nicht. Es sei denn, Sie brauchen wirklich einen Rat jetzt, wie verhalte ich mich jetzt in der Situation, was kann ich tun? Das mag eine andere Situation sein, aber grundsätzlich, es gibt viele, die wollen, und ich sehe das immer wieder, ich bekomme Memos von Menschen, die ich gar nicht kenne, und die geben mir da eine ganze Palette von 3-4 Seiten von all den vielen schrecklichen, schlimmen Dingen, die sie getan haben, die ich eigentlich gar nicht wissen muss. Und Wissen brauche. Freiwilliges Beichten, das ist irgendwo nicht so in Ordnung. Ich meine, ich weiß, es gibt Organisationen, die das sagen, man soll also zum Priester gehen, man soll jetzt beichten und dann wird dann der Priester einem dann gewisse Auflagen geben. Aber die Bibel sagt es eigentlich nicht. Die Bibel sagt, man soll Gott gegenüber seine Sünden bekennen. Interessant ist ja auch, dass vielfach wir Menschen eben Menschen sind und wir können nicht immer unbedingt alles das vergessen, was einem mitgeteilt wird. Und wenn dann später vielleicht eine Situation aufkommt, dann geht man vielleicht in seinen Gedanken zurück auf das, was man so von früher gehört hat, obwohl das eigentlich alles vergessen und vergeben sein soll. Also wie gesagt, als die Menschen zu Johannes dem Täufer kamen, wie es heißt, um von ihm wegen der Taufe zur Reue vorzutreten, da haben sie zwar, es heißt, ihre Sünden bekannt, aber es heißt nicht, dass sie die dem Johannes gegenüber bekannt haben oder dass alle Welt jetzt mitgehört hat und mithören konnte, was da jetzt für Sünden da begangen worden waren. Es gibt ja diese interessante Geschichte, wo jemand so einen gesamten Zettel da niedergeschrieben hat mit all den individuellen Sünden und dann jemandem vorgelegt hat, dem Priester vorgelegt hat und irgendjemand anderes ist dran gekommen und hat das dann vor die Kirchenpforte da angeheftet für alle, um die da jetzt zu lesen. Das war natürlich sehr, nicht sehr freundlich. Aber wie gesagt, das ist eben das Problem. Nein, bekennen Sie Ihre Sünden zu Gott und bereuen Sie vor Gott und erhalten Sie Umkehr und Hilfe und Vergebung von Gott. Ich weiß, im Jakobusbrief gibt es eine Stelle, wo es heißt, wenn wir zu der Predigerschaft kommen und wenn wir dann bereuen oder vielmehr, wenn wir dann geheilt werden wollen, dann natürlich muss man seine Sünden bereuen, wie es heißt. Und es heißt, bekennt eure Sünden einer gegen dem anderen gegenüber. Aber das Problem ist, das Wort Sünde hier bezieht sich auf eine Verfehlung, die man einem anderen gegenüber begangen hat, wovon wir eben gesprochen haben. Es geht darum, da soll insoweit eine Versöhnung stattfinden mit der anderen Person. Denn eine Zwietracht, die besteht zwischen Brüdern und die nicht aufgehoben wird, die man irgendwie nicht beseitigen kann, die kann dazu führen, dass man keine physische Heilung von Gott erlangt. Denn Gott will zunächst einmal, dass wir auf unsere Weise, auf richtige Weise uns verhalten. Also das ist schon richtig, da wird von Bekennen, von Verfehlungen gesprochen, aber nicht, dass man jetzt allgemein seine ganzen Sünden anderen mitteilt, sondern nur die gewisse Verfehlung, um die es da geht. Und auch nur insoweit im Hinblick auf die andere Person, wo man irgendwo jetzt Probleme haben könnte. Aber wie gesagt, wenn man jetzt durch ein Gespräch, sagen wir mal, von einem Geheimnis erfährt, wie soll man sich da verhalten? Wie, das hast du gemacht in der Vergangenheit, das muss ich aber dann weiter erzählen. Oder meinem Mann, meiner Frau weiter erzählen. Oder der Predigerschaft weiter erzählen. Ist das die richtige Handlung? Sprüche 25. Sprüche 25. Und lesen wir angefangen in Vers 8. Sprüche 25 und Vers 8. Laufe nicht zu schnell vor Gericht, denn was willst du zuletzt machen, wenn dich dein Nächster beschämt? Auch das ist eine sehr interessante Warnung. Viele wollen immer gleich prozessieren, die wollen immer gleich vor Gericht, die wollen immer gleich ihren Nächsten jetzt verklagen, anklagen. Und vielfach ist es besser, eigentlich ist es immer besser, zunächst einmal sich meinem Nächsten zu versöhnen und vielleicht sogar eine Situation herzustellen, wo man eben nicht vor Gericht muss. Ist ja auch mit sehr viel Plage und Zeit und Unkosten verbunden. Und ich spreche da aus Erfahrung, der ich ja in der Vergangenheit als Anwalt tätig war. Es ist also nicht empfehlenswert. Aber hier geht es mir um etwas anderes. Vers 9. Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht eines anderen Geheimnis. Damit wir, oder von dir nicht übel, man spricht, wer es hört, und dann das böse Gerede über dich nicht aufhört. Schauen Sie, Sie sollen mit dem Nächsten die Sache bereinigen. Und wenn ich eben sagte, ich war früher als Anwalt tätig, ich bin es immer nach wie vor, aber ich nicht in dem Sinne, dass ich da jetzt großartig mit anderen vor Gericht gehe. Also das ist nicht meine Aufgabe, meine Funktion, da will ich mich auch von fernhalten. Hin und wieder mag das vorkommen, aber dann kommt es eben auf die Situation an. Aber hier geht es darum, man soll versuchen, die Sache mit dem Nächsten zu bereinigen. Und wenn man in dem Prozess dieser Bereinigung von einem Geheimnis hört, dann soll man das für sich behalten. Wenn ich zum Beispiel mit einem Mandanten spreche als Anwalt oder wenn ich als Prediger spreche mit einem Mitglied und mir wird ein Geheimnis anvertraut, dann will ich das für mich behalten. Nun, einige, die möchten gerne das wissen, was da jetzt gesagt worden ist. Nein, das werde ich nicht tun. Dann heißt es ja, der Herr Link, der will was verschweigen. Es geht darum, dass ich nicht etwas herausposaunen will, was mir anvertraut wurde. Es sei denn, die Person, die es mir anvertraut hat, posaunt es selbst heraus. Aber vielleicht auf falsche Weise. Dann sieht die Sache ein wenig anders aus. Aber schauen Sie, sonst kann es nämlich passieren, wie es hier heißt, dass das Gerede über Sie nicht aufhört, das Gerede über denjenigen, der das Geheimnis weitergetratscht hat. Denn dann heißt es, was der hat, das weitergetratscht, dem kann man ja gar nicht vertrauen. Was weiß ich, was der noch alles weitertratscht, wenn er was hört. Dem sage ich gar nichts mehr. Schauen Sie, das ist eben der Punkt. Der weitere Punkt ist in Sprüche Kapitel 11. Nun, wenn es um Geheimnis geht, wie ich sagte, kommt es eben natürlich auf die Natur des Geheimnisses an. Ich spreche hauptsächlich hier von Sünde der Vergangenheit, die bereut sind und die insoweit dann eigentlich gar nicht mehr hätten zur Sprache kommen müssen. Es kann aber auch um Sünde gehen, die noch nicht bereut ist, aber an der man arbeitet. Auch das sollte nicht unbedingt jetzt weitergetratscht werden, wenn man das jetzt im Vertrauen mitgeteilt bekommt. Deswegen, ich sagte eben schon, aufpassen, was man überhaupt mitteilt. Es ist vielleicht besser, gar nichts mitzuteilen, als dann etwas mitzuteilen mit der Gefahr, dass das dann weitergetratscht wird. Aber es geht eben um den Mangel an Vertrauen, der hier angesprochen wird, in Sprüche 11 und Vers 12. Für seinen Nächsten schmäht, ist ein Tor, aber ein verständiger Mann schweigt stille. Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß. Aber wer getreuen Herzens ist, der verbirgt es. Nicht verraten, was man heimlich weiß, oder wörtlich, man deckt vertraute Beratung auf. Schauen Sie, es ging hier um Beratung und da wird irgendwie etwas gesagt, was vertraulich ist, und das wird aufgedeckt durch denjenigen, dem es gesagt worden ist. Nun, es heißt, es ist ein Verleumder, das ist nicht unbedingt eine richtige Übersetzung, denn Verleumder ist jemand, der etwas sagt, was nicht stimmt. Das kann ohne weiteres stimmen, was da gesagt ist. Aber die Zürcher Bibel übersetzt hier Schwätzer. Und das ist eine weitaus bessere Übersetzung. Ein Schwätzer verrät, was er heimlich weiß. Das ist eine sehr unschöne Art eines Menschen, dies zu tun. Da wird natürlich Vertrauen, eine Vertrauensstellung, eine Vertrauenssituation, wird natürlich total hintergangen. Sprüche 20 und lesen wir Vers 19. Sprüche 20 und Vers 19. Wer Geheimnisse verrät, ist ein Verleumder, besser wiederum die Zürcher Bibel, ist ein Schwätzer. Und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich gar nicht erst ein. Auch das ist wichtig zu begreifen. Auch hier wiederum das Wörtliche ist hier, wer geheime Beratung aufdeckt. Der ist ein Schwätzer. Und mit dem lass dich erst gar nicht ein. Denn man hat keinerlei Garantie, dass ein Geheimnis, was man einem anderen anvertraut, dann nicht weitergegeben wird. Und wie gesagt, letztendlich ist es auch gar nicht unsere Verantwortung, Geheimnisse weiterzugeben. Denn Geheimnisse kommen ans Tageslicht, so oder so, zu seiner Zeit, zu ihrer Zeit, wenn sie nicht bereut werden. Aber das steht jetzt bei der Person und das steht jetzt bei Gott. Es geht um ein Verhältnis zwischen der Person und Gott, ob die Reue, die Gott einem anbietet, angenommen wird oder nicht. Da brauchen wir uns nicht einzumischen, da brauchen wir nicht zu Schwätzern zu werden, um anderen davon Mitteilung zu machen, was diese Person alles so getan hat, tut. Nun, es geht nicht darum, dass jetzt die Kirche in Misskredit gebracht wird. Es geht nicht darum, dass es um Situationen geht, die nun wirklich sehr gefährlich sind für die Person. Darum geht es jetzt nicht unbedingt. Aber auch da sollte man vorsichtig sein, wenn es ein Geheimnis ist, das nur einer Person anvertraut worden ist, sollte auch insoweit erstmal Stillschweigen bewahrt werden. Denn wie gesagt, wenn es notwendig ist, kommt die Sache ohnehin ans Tageslicht. Gott wird das zu Wege bringen. Schauen wir uns einmal eine interessante Stelle in Josua an. Josua Kapitel 7, eine längere Stelle, aber ich möchte das ganze Kapitel einmal hier jetzt vorlesen, um Ihnen etwas deutlich zu machen. Josua 7, angefangen in Vers 1. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Es waren also jetzt Vorschriften erlassen worden, dass die Israeliten, wenn die zum Beispiel jetzt andere Städte überfielen, andere Länder überfielen, da insoweit keinerlei Eigennutz haben sollten an gewissen Geräten. Die sollten sie also nicht irgendwie für sich benutzen. Die waren also gebannt, wie es heißt. Aber die vergriffen sich daran. Aber wer vergriff sich? Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Sechachs, vom Stamme Juda, nahm etwas vom Gebannten. Und da entbrannte der Zorn des Herrn über Jerusalem, oder die Israeliten hier. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen, gehe hinauf und erkundigt das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundigt hatten, da kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm, lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. Hätten sie auch diese selbstgerechte, selbstvertrauliche Einstellung, haben das eigene Vertrauen in sich gehabt. Und so zogen sie hinauf vom Volk etwa 3.000 Mann, aber sie flohen von den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Und sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Und da verzagte das Herz des Volks und ward zu Wasser. Und Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? Oh, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Und da sprach der Herr zu Josua: Steh auf! Warum legst du das deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Also es war nicht nur dieser Achan hier, oder der Achan, es waren mehrere, das wird hier immer vom Plural auch gesprochen. Und darum kann Israel nicht bestehen, Vers 12, vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Band verfallen. Ich werde hinfort nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannt aus eurer Mitte tilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heilig euch für morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr hinauf herzutreten, ein Stamm nach dem anderen, und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem anderen, und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen, und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen und allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Der Josua, der wusste nicht, wer es war, wer der Übertreter war. Vielfach wissen auch die Prediger nicht unbedingt, wer in der Kirche was anstellt. Aber Gott weiß es. Gott weiß es. Und da machte sich Josua früh am Morgen auf, Vers 16, und ließ Israel zutreten, einen Stamm nach dem anderen, und es wurde getroffen der Stamm Juda. Und als er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, da wurde getroffen das Geschlecht der Sichariter. Und als er das Geschlecht der Sichariter herzutreten ließ, da wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Sechas, aus dem Stamme Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre, bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Und da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels, so habe ich getan. Und ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Lot Silber, eine Stange von Gold, 50 Lot schwer, danach gelüstete mich, ich nahm es und siehe, es ist verscharrt in der Erde, in meinem Zelt, und das Silber darunter. Und er sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt, und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Und dann nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Sechas, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Nun, dass die anderen mitgebracht worden sind, Töchter und Söhne, bedeutet, dass sie auch davon wussten. Die hatten zwar nicht selbst Hand angelegt an dem Gebannten, sie wussten aber davon und haben es nicht deutlich gemacht, haben es nicht erzählt, haben es Josua nicht kundgetan. Das ist der Punkt, wo wir dann in der nächsten Predigt darauf eingehen müssen, wann die Verantwortung besteht, es den Ältesten der Gemeinde, den Predigern der Gemeinde mitzuteilen. Schauen Sie, was das für eine Konsequenz gegeben hat für die gesamte Gemeinde, weil so etwas geschehen war und es wurde verheimlicht. Und Josua sprach, Vers 25, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage, und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, und der ist geblieben bis auf diesen heutigen Tag. Und so kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zornes, und daher nennt man diesen Ort Tal Achor bis auf diesen Tag oder Unglückstal. Nun, das geschah auch deshalb, weil hier keinerlei Reue vorlag. Nun, der Achor, der hatte das zugegeben, der konnte auch gar nicht mehr weiter das verleugnen, denn es war ja bereits schon jetzt klar, dass er derjenige war, welcher. Aber es lag hier keine Reue vor. Und die Steinigung, steinigen natürlich heute niemanden, das ist klar. Aber auch symbolisch zu sehen, es bezieht sich hier, sagen wir mal, auf einen Ausschluss aus der Kirche. Er kann nicht mehr länger in der Kirche verbleiben. Es lag keine Reue vor. Wenn da Reue vorgelegen hätte, hätte wohl Gott auch anders gehandelt. Aber er hat zwar zugegeben, was er getan hat, aber man sieht nicht die gleiche Reaktion bei ihm wie bei David, als Nathan zu ihm kam und sagte: Du bist der Mann, du hast gesündigt. Und dann bittet David um Vergebung, um Reue. Das liegt ja gar nicht vor. Und von daher war auch die Konsequenz, die Reaktion Gottes, eine ganz andere. Also mit anderen Worten, das Geheimnis wird offenbart auf Gottes Weise zu seiner Zeit. Deswegen müssen wir nicht diejenigen sein, die jetzt zu Schwätzern werden und Geheimnisse, die uns anvertraut worden sind, die uns vielleicht gar nicht hätten anvertraut werden sollen, weiterzugeben. Es sei denn, es geht hier um Situationen, wo es eigentlich keine Geheimnisse waren, die anvertraut worden sind. Es waren Dinge, die man beobachtet hatte, die man hätte weitergeben müssen in diesem Falle und es nicht tat. In Prediger 12 wird das Gleiche wiederum gesagt, dass letztendlich alles, was verborgen ist, ans Licht kommt. Prediger 12 und Vers 14. Prediger 12 und Vers 14. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Wenn man jemand etwas anvertraut, sagen wir mal auch in meiner Kapazität als Anwalt, was er in der Vergangenheit getan hat, dann habe ich keinerlei Befugnis, dies weiterzugeben an die Behörden. Wenn mir allerdings gesagt wird, ich gehe also morgen hin und bringe den und den um, dann habe ich sehr wohl eine Befugnis, dies den Behörden mitzuteilen, wenn ich nicht erfolgreich damit bin, ihn von dieser falschen Tat abzubringen, um eine Straftat, einen Mord zu verhindern. Nun, mit dem sogenannten Beichtgeheimnis sieht es so aus, dass da auch der Priester das nicht tun dürfte, wie ich so meine, aber das wäre sicherlich nicht richtig, das wäre sicherlich nicht die richtige Reaktion. Und das sollte auch jeder wissen, der mit mir sprechen will. Also wenn irgendetwas vorliegt, was also kriminellen Charakters ist, davon kann man nicht ausgehen, dass ich das jetzt geheim halten werde. Gerade auch, wenn ich als Prediger mit einer solchen Person spreche, dann sagt man mir am besten zunächst einmal nichts. Aber auch in Matthäus Kapitel 10 sagt uns Christus Folgendes. Und Sie können das Gleiche tun. Sie können auch einer Person sagen, also bevor du mir hier etwas anvertraust, je nachdem, was es ist, muss ich es weitergeben, dann überlege dir gut, was du mir sagst. Matthäus 10, 26. Matthäus 10, 26. Es wird nichts verborgen, oder es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Gott auf seine Weise wird es klarstellen. Nun, es gibt noch mehr hierzu zu sagen. Und ich möchte kurz noch auf eine weitere Situation eingehen, bevor ich dann in der nächsten Predigt auf die Pflicht eingehe, und ich meine jetzt Pflicht, der Predigerschaft gewisse Dinge mitzuteilen, die man kennt und die man weiß. Aber es heißt hier, wir sollen Übertretungen zudecken. Wir hatten das eben schon einmal gelesen, aber ich möchte jetzt hier einmal Sprüche 10 aufschlagen. Sprüche 10 und Vers 12. Sprüche 10 und Vers 12. Da lesen wir, Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Und das können wir auch tun, wenn wir zum Beispiel eine Situation haben, wo wir mit jemandem einen Konflikt haben und dieser Konflikt wird bereinigt. Es liegt Treue vor, es liegt Vergebung vor, wir haben die Liebe Gottes, die deckt dann die Übertretung zu, die braucht dann nicht weiter getratscht zu werden. Das ist vergeben und vergessen, Ausschluss, vorbei. Aber es muss natürlich schon eine Übertretung sein, die man bereut hat. Denn wenn es keine Übertretung ist, die man bereut hat, dann wissen wir ja was der zweite Punkt war in Matthäus 18. Dann nimmt man zwei Zeugen hinzu. Und wenn das auch nicht klappt, dann geht man zu der Predigerschaft. In Sprüche 17 und Vers 9. Sprüche 17 und in Vers 9. Wer Verfehlung zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, schauen Sie, die ist eigentlich schon bereinigt, aber jetzt rührt man die auf. Der macht Freunde uneins, natürlich. Dann wird dann irgendwie da jetzt dem erzählt, ach, guck mal, was der oder die gesagt hat. Das sollte alles bereits schon vergessen und vergeben und begraben sein. Aber manche, die graben, die graben nach Unheil. Die können nicht ruhen, bis sie irgendwie was rausgefunden haben. Und das kann dann weitergegeben werden. Sprüche 16, Vers 27. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil. Und in seinem Munde ist es wie ein brennendes Feuer. Schauen Sie, manche, die werden wirklich so beschrieben. Also die wollen unbedingt jetzt da Zwietracht sehen. Die wollen, vielleicht haben sie auch Hass im Herzen, tun freundlich, haben aber irgendwie eine Aversion gegen eine Person. Jetzt wird da nach Unheil gegraben. Die Sache sollte schon längst vergessen sein. Gras sollte schon über die Sache gewachsen sein. Aber dann ist man das sprichwörtliche Kamel. Das kommt, um alles wieder herunterzufressen. Und dann, wie gesagt, dieses Unheil herauszugraben, damit man es weiter dann tratschen kann. Es geht darum, dass wir den Ruf anderer beachten sollten, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Sprüche 22, Vers 1 sagt uns etwas über den Ruf anderer. Es heißt, ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und anziehendes Wesen besser als Silber und Gold. Wir sollen nichts dazu beitragen, den Ruf eines anderen zu beschädigen, wenn wir das verhindern können. Und wenn man Geheimnisse weiterbringt oder wenn man etwas ausgräbt, was schon längst begraben ist, dann kann es natürlich dazu führen, dass man den Ruf des anderen dann wieder beschädigt. Das hätte aber nicht der Fall sein müssen. Schauen Sie, wir alle fehlen. Wir alle fehlen. Und wir sollten uns nicht als zu gerecht gebärden. Im Prediger Kapitel 7 und Vers 16 wird nämlich etwas sehr Interessantes gesagt. Und wenn man das zunächst einmal hier in der revidierten Lutherbibel liest, 1984, dann kann man eine falsche Idee erhalten. In Prediger 7, Vers 16 heißt es hier in der revidierten Lutherbibel: Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Aber eine bessere Übersetzung findet sich in der Mengebibel, wo es heißt: Verhalte dich nicht zu gerecht und gebärde dich nicht übertrieben weise. Schauen Sie, wie derjenige, der in Galater beschrieben wird, der einem anderen bei einer Verfehlung helfen kann, er soll aber auf sich selber blicken. Aber wenn er sich als sehr gerecht, allzu gerecht gebärdet und verhält und übertrieben weise, dann wird eine solche Situation erstmal gar nicht bereinigt, aber dann ist es auch so, dass man selbst in einer gewissen Gefahr schwebt, versucht zu werden, wie wir gelesen haben, und falsch zu reagieren. Wir sollten willens sein, das zu tun, was wir in Sprüche Kapitel 12 lesen, auch wenn es um unsere eigene Situation geht. Jemand hat etwas über uns gesagt. Wir haben das jetzt gehört, haben davon gehört. Man muss nicht in jedem Falle immer gleich da eine große Diskussion starten mit einer solchen Person. In Sprüche 12 und Vers 16 heißt es nämlich: Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer Schmähung überhört, der ist klug. Die Zürcher Bibel sagt, wer Schmähung einstecken kann. Die Mengebibel sagt, unbeachtet lässt. Man kann gewisse Dinge unbeachtet lassen. Man muss nicht immer gleich alles da auf die große und an die große Glocke hängen. Und es ist gut, einmal vielleicht Dinge zu überhören. Ach, der hat das über mich gesagt. Ach, okay, vergiss es. Man weiß ja vielleicht auch noch gar nicht mal genau, ob das auch so genau geschehen ist, was einem dann mitgeteilt wird. Und auch in Sprüche Kapitel 19 und in Vers 11. Sprüche 19 und Vers 11, wo wir lesen: Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, und es ist seine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Die Mengebibel schreibt, es ist Ruhm für ihn, Verfehlungen zu verzeihen. Ja, natürlich geht es darum, wir sollen die verzeihen. Wenn jemand zu uns kommt, bereut, um Vergebung bittet, sollen wir ihm die Vergebung erteilen. Aber es ist auch manchmal gut, die Sache erstmal zu ignorieren. Also das ist ja nicht so was Großartiges, Weltbewegendes, dass jemand vielleicht irgendetwas mir angetan hat oder etwas über mich da jetzt gesagt hat, was vielleicht geschehen ist, vielleicht auch nicht. Und das ist ja schon fast der Weltuntergang, wenn man das jetzt nicht bereinigt. Man soll auch nicht zu sensitiv sein. Einige sind viel zu sensitiv, tragen ihr Herz auf den Füßen, wie man so schön sagt. Nein, das soll man eben nicht tun. Man soll eine gewisse Basis, eine gewisse Balance haben. Einige haben diese Balance noch nicht. Sie müssen auch selbst an sich selbst arbeiten, dass sie erhalten. Aber das waren so ein paar grundsätzliche Äußerungen, Prinzipien über unser eigenes Verhalten gegenüber anderen, je nachdem, wenn wir konfrontiert werden mit gewissen Dingen, die wir vielleicht beobachten, die wir sehen. Aber jetzt geht es mir in der zweiten Predigt, im zweiten Teil nächste Woche, dann um etwas ganz anderes, nämlich um die Tatsache, dass wir schon in der Kirche Gottes eine Verpflichtung haben, der Predigerschaft mitzuteilen, wenn gewisse Dinge stattfinden. Dann geht es über das individuelle Verhalten, die individuellen Möglichkeiten, mit einem anderen sich zusammenzutun, vielleicht ihm zu helfen, hinaus. Und darauf werde ich in der nächsten Predigt eingehen. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.